Oh well, then fuck it.
What do you mean, fuck it?
Bangkok has him now, and she'll never let him go.
Ja, wenn du nicht aufpasst, dann nimmt es dich, das Bangkok. Und wenn die Bangkok einmal hat, lässt es dich nicht mehr los. Es ist ja gerade witzig, dass mich ausgerechnet das Zitat aus Hangover 2 begleitet hat vor gut einem Monat, als ich auf das Bangkok gereist bin, weil ich ja weiss, wie anfällig das ich manchmal sein kann für schräge Situationen, gerade wenn ich allein unterwegs bin, dass ich da irgendwo reinlauere. Und darum habe ich mir persönlich gesagt, Bodo, du bist 3 Tage allein in Bangkok. Mach einfach keinen Scheiß, weil du weisst, wenn die Bangkok einen hat, dann lässt es dich nicht mehr los. Und wie ihr gehört, hat mich Bangkok nicht verwünscht. Ich bin zurück in der Schweiz nach einem 3-wöchigen Thailand-Urlaub. Nicht nur in Bangkok, weil ich noch rumreisen durfte mit guten Freunden, die sich auch recht gut auskennt haben in diesem Thailand. Und darum bin ich auch sehr gut rumgekommen, abseits von allen Touri-Pfaden. Ich habe das Land von einer Seite kennengelernt, die ich nie erwartet hätte, dass ich es kennenlerne. Es ist ein wunderschönes Land und darum bin ich wunderbar erholt zurückgekommen. Vor 2 Wochen und jetzt auch wieder parat, für euch hier die nächste Filmsünder-Folge zu bestreiten, wo ich mich herzlich dazu begrüsse, weil ich habe etwas abzuliefern oder nachzuliefern, besser gesagt, was ich euch ja schon Ende letztes Jahr versprochen habe. Nämlich einen Film, den ich mich sehr darauf gefreut habe, den zu besprechen hier. Und ihr fragt mich jetzt vielleicht, warum hat es jetzt so lange gedauert? Weil der Film, den ich heute darüber rede, der ist ja schon vor über einem Monat rausgekommen. Und ja, eben genau der Thailand-Urlaub hat mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil kurz bevor ich gegangen bin, ist der Film rausgekommen und dann hat es mir einfach schlicht nicht mehr gelangt, ins Kino zu säckeln und den zu besprechen. Aber warum hat es denn jetzt 2 Wochen gedauert, dass ich nach meiner Rückkehr darüber reden kann? Das hat einen ganz einfachen Grund. Bangkok hat mich zwar nicht verwünscht, dafür hat Thailand meine Brille verwünscht. Ich habe es tatsächlich geschafft, in der ersten Woche meine Brille zu verlieren. Das hat dann dazu geführt, dass ich 2,5 Wochen durch das Thailand geirrt bin, wie ein Maulwurf, blind. Nein, so schlimm war es natürlich nicht. Ich sehe nicht ganz so schlecht. Also ich habe mich einigermaßen zurechtgefunden, noch trotzdem, dass ich keine Brille mehr hatte. Es war aber gleich ein bisschen blöd, als ich zurückkam. Ich musste natürlich zuerst zum Optiker müssen und schauen, dass ich eine neue Brille bekomme. Und dann jetzt liefer Verzögerungen gegeben. Und ohne Brille in China zu gehen, habe ich dann doch ein bisschen doof gefunden, weil wenn man über einen Film möchte reden, dann sollte man dann schon das eine oder andere gesehen haben, dass man fundiert darüber reden kann. Und darum hat es eben gedauert bis gestern, dem Donnerstag, 22. Februar, wo ich dann 6 Uhr am Abend ins China gehen konnte, damit ich jetzt darüber reden kann, über Poor Things. Das wird aber nicht das einzige Thema sein, das mich und euch in dieser Podcast-Folge beschäftigt, weil wo ich jetzt in Thailand war, sind die Nominationen bekannt gegeben worden für die Oscars, wo ich auch immer sehr gerne darüber rede, warum auch immer. Aber das wird Platz finden in dieser Folge. Die Oscars. Und natürlich kann man nicht von den Oscars reden, wenn man nicht auch von der goldigen Himbeere redet. Und auch die wird noch schnell angerissen hier in dieser Podcast-Folge. Und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick, was euch alles erwartet in der nächsten Woche. Filmsünder. Und dann habe ich noch ein kleines Zückerli, das ich mit auf den Weg geben kann, bis dann die nächste Filmsünder-Folge rauskommt. Aber eins nach dem anderen. Jetzt mal zuerst auf die Türschnaufe, Herr Frick, bist du wieder verdammt gehetzt. Tipptopp. Und jetzt geht's los mit dem ersten Programmpunkt.
Right, quiet on the set.
Camera speed.
Sound production, take 1.
Action!
This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
No! Oh. She's an experiment.
Good evening.
Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace.
I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow.
A woman plotting her course to freedom. And a nutful.
Bella! Oh.
Poor Things vom griechischen Regisseur Yorgos Lanthimos. Und ich bin relativ spät erst auf den Film aufmerksam geworden, beziehungsweise habe erst relativ spät herausgefunden, dass es den überhaupt gibt. Und zwar im Zuge von der Filmfestspiel zu Venedig, wo Poor Things ja schon recht zu reden gegeben hat und hat auch abgeräumt, hat ja dann den Preis gewonnen für den besten Film. Und schon rein um was es in diesem Film geht, hat es mich schon lustig gemacht. Bevor wir aber auf die Handlung ein bisschen eingehen, möchte ich zuerst mal das Werk von dem Yorgos Lanthimos ein bisschen anschneiden. Er ist bekannt für recht skurrile und absurde Geschichten. Ich weiß nicht, wie vertraut es dir seid. Ich persönlich habe erst zwei Filme gesehen von ihm vor Poor Things. Einerseits The Lobster mit dem Colin Farrell, wo es um Singles geht, wo auf der Suche sind nach einem perfekten Partner. Und da hat er noch irgendetwas mit dem Tierreich und Tierwertung und so zu tun. Es klingt so absurd, wie so das tatsächlich ist auf der Leinwand. Und der andere Film, den ich gesehen habe, ist Killing of a Sacred Deer. Auch wieder mit dem Colin Farrell und Nicole Kidman und dem Barry Keoghan, der ja jetzt wegen Saltburn gerade ein bisschen in aller Munde ist. Auch dieser Film sehr speziell, wenn ihr ihn gesehen habt. Man kann es fast nicht beschreiben, wie die Machart der Filme von Yorgos Lanthimos aussieht. Das muss man, glaube ich, selber einfach mal erlebt haben. Und eben auch Poor Things, da wird es im Ruf wieder gerecht, ist eine sehr skurrile, absurde, aber doch charmante, märchenhafte Geschichte, die er da erzählt. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen, zu viel zu verraten über die Handlung von diesem Film, weil mir ist gestern endlich gegangen, als ich im Kino gehockt habe, ich gemerkt, ich bin froh, habe ich nicht viel mitbekommen. Aus dem Trailer, den wir vorhin den Ausschnitt haben gehört, habe ich eigentlich gar nicht viel im Voraus über den Film gelesen oder gesehen oder mitbekommen. Ich habe einfach gehört, dass er sehr gut ankommt, dass es irgendwie so eine modernere Ansatzweise ist von der ganzen Frankenstein-Thematik, ob schon der Film oder das Buch, was darauf basiert, zur ähnlichen Zeit spielt bei der Frankenstein-Geschichte selber. Wir befinden uns irgendwo so um 1882 rum zu London. Und wie gesagt, es ist so eine Frankenstein-artige Geschichte. Wissenschaftler, in diesem Fall hier Mediziner, der so ein bisschen umexperimentiert mit Lebewesen. Und da kommt dann eben die Bella ins Spiel, die die Hauptfigur ist von Poor Things. Man könnte so ein bisschen zusammenfassend sagen, Poor Things ist so eine Geschichte von einem unverblümten Geist, der ausreist, um ein Abenteuer zu erleben und in diesem Abenteuer mit den Freuden und Leiden von unserer Welt konfrontiert wird. Wo definitiv wegen ihrer Hauptfigur lebt und der charmanten Darstellung von dieser Hauptfigur Bella. Gespielt wird sie von Emma Stone, wo ja ähnlich das Baujahr ist wie ich, 1988. Und man kennt sie wahrscheinlich am ehesten aus Filmen wie Superbad, Teenie-Komödie aus den 2000er. Oder die kennen sie vielleicht auch als Love Interest, wie man auf gut Englisch sagt, von Peter Parker aus den Spider-Man-Filmen mit dem Andrew Garfield, Amazing Spider-Man 1 und 2. Dann hat sie bei Crazy Stupid Love hat sie mitgespielt, als sie das erste Mal ist in Kontakt kam mit dem Ryan Gosling auf der Kinoleinwand, was sich ja später in La La Land wiederholt hat. Und auch sonst, muss ich sagen, ist die Emma Stone eigentlich immer Bereicherung für jeden Film, den sie mitgespielt hat. Das ist mir jetzt gestern, als ich Poor Things gesehen habe, definitiv bewusst worden. Emma Stone ist ein Grund, für ins Kino zu gehen. Was sie da in diesem Poor Things abliefert, das ist wirklich köstlich. Es ist einerseits herzig, andererseits sehr liebevoll, gleichzeitig auch so skurril und absurd, eben, wie es halt einfach nur in einem Film von Yorgos Lanthimos möglich ist. Also muss man eigentlich gesehen haben, dass man sich das vorstellen kann. Auf jeden Fall berechtigt alle Vorschusslorbeeren, die sie schon bekommen hat. Also sie hat ja zum Beispiel Golden Globe gewonnen für ihre Rolle. An den BAFTAs, also den britischen Film Awards, ist sie ausgezeichnet worden und ist auch für einen Oscar nominiert. Da kommen wir aber später noch drauf. Und sie dreht den Film und ist die perfekte Besetzung für so eine Geschichte zu erzählen. Sie ist aber nicht die einzige, die mir in diesem Film wirklich extrem gut gefallen hat. Als nächstes muss man natürlich auch den Mann nennen, der so die Frankenstein-Rollen übernimmt bei Poor Things. Und das ist der Willem Dafoe. seit Jahrzehnten unterwegs in der Filmlandschaft und seit Jahrzehnten liefert der Typ einfach ab. Und dort spielt es eigentlich keine Rolle, wie doof der Film ist, was jetzt bei Poor Things natürlich nicht der Fall ist, aber in der Vergangenheit hat er ja die eine oder andere Entscheidung getroffen, in Filmen mitspielen, wo man vielleicht könnte sagen, ja, der hat er vielleicht nicht so ein gutes Händchen bewiesen, aber zumindest hat es sich immer gelohnt, ihn zu sehen. Hier spielt er, wie gesagt, der Mediziner, der da ein bisschen mit der Mensch- und Tierwelt umexperimentiert. Und was man auch noch muss erwähnen, der Willem Dafoe versteckt sich in diesem Film hinter einem recht aufwendig gemachten Make-up. Man kann sich irgendwie vorstellen, und mir ist es auf jeden Fall ein bisschen vorgekommen, als ob der Typ mal mit seinem Gesicht in eine Häcksler ist reingekommen und es dann wieder so zusammengeknallt. Etwa so sieht sein Gesicht aus. Und trotz dem Make-up schafft es gleich mit seinem unglaublichen Talent, da durchzuschimmern. Es ist eine wahre Freude, auch ihm zuzuschauen. Und er lässt ein paar Sprüche fallen, da musste ich wirklich herzhaft lachen. Allgemein, der Film ist sehr lustig. Auch wenn er eine sehr ernste Thematik grundsätzlich verfolgt, ist mit so charmantem Witz gespickt, das Ganze. Es ist wirklich eine wahre Freude, wenn man da im Kino hockt und das so über sich ergehen kann und ja, tatsächlich ein paar Mal recht laut rauslachen müssen. Der dritte im Bund, wo die Darsteller riegen, noch ergänzt, ist der Mark Ruffalo. Und der Mark Ruffalo, der ist mir in der jüngsten Vergangenheit ein bisschen verleidet. Und der Grund ist da, dass er ja im Marvel Cinematic Universe der Hulk gespielt hat. Da habe ich eine sehr gute Wahl gefunden, als er seinen ersten Auftritt hatte, 2012 im ersten Avengers-Film. Hat dann aber von Film zu Film kontinuierlich abgenommen, bis mir dann irgendwann ist wirklich so ein bisschen auf den Sack gegangen, ich muss ehrlich sagen. Darum habe ich jetzt auch nicht gerade Luftsprünge gemacht, als ich gelesen habe, dass der Mark Ruffalo bei Poor Things mitmacht. Wo ich ihn dann aber gesehen habe und was er da abliefert in diesem Film. Köstlich. Mark Ruffalo, sein Ruf ist bei mir wieder hergestellt, von A bis Z. Wirklich auch er, also 1A. Und natürlich sind nicht nur die drei Schauspielerinnen und Schauspieler in diesem Film unterwegs, aber ich würde sagen, es sind so die wichtigsten auch die Nebenfiguren. Sie sind sehr gut besetzt und auch sehr gut gespielt, aber rücke jetzt, sage jetzt mal, nebst denen drinnen so ein bisschen Hintergrund. Aber durchaus hat da die Besetzungscrew super Arbeit geleistet. Nebst der Besetzung ist schon wunderbare Arbeit geleistet worden beim ganzen Set-Design. Im Theater würde man sagen, das Bühnenbild, das ist wunderbar so märchenhaft auf eine Art und Weise. Also es ist so in Realität irgendwie verankert, aber gespickt mit ganz kreativen Einfällen und zum Teil auch so ein bisschen futuristische Sachen, die so ein bisschen vorkommen. Also wenn die Städte in diesem Film eine Rolle spielen, die man vielleicht aus der Realität kennt, dann kann man davon ausgehen, dass es immer noch ein bisschen etwas Fantastisches dazu gedichtet worden ist, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und was so wahnsinnig schön ist, sind die Hintergründe. Die sehen aus wie auf einer Leinwand gemalt und einfach so hinter die Schauspieler irgendwie aufgestellt worden wären. Also so wie man es aus dem Theater noch kennt, wo man früher noch mit gemalten Kulissen gearbeitet hat. Und in Filmen von mir aus gesehen einfach mittlerweile auch viel zu wenig mit dieser Art und Weise gearbeitet wird. Früher war das noch vielfach so gewesen, dass man die Hintergründe gemalt hat und so eingefügt hat. Das haben sie zum Beispiel bei den Herr der Ringe-Filmen auch so gemacht. Mittlerweile ist ja in den meisten Hollywood-Filmen eine grüne Wand hinten dran, wo man die ganzen Hintergründe mit dem Computer irgendwie herprojiziert. Aber hier ist wirklich noch Handarbeit im Spiel gewesen. Oder man hat zumindest den Eindruck, auch wenn es Computereffekte wären, dann haben sie es extrem gut kaschiert. Es ist wirklich wunderschön mit ganz viel Liebe, wie das Ganze Set-Design hier ist arrangiert worden. Viel Liebe steckt nicht nur dort drin, sondern auch in der Kameraarbeit, die ich auch fantastisch gefunden habe. Wo das Kurieren einerseits von dieser Geschichte, andererseits eben vom Set, das man sieht, echt unterstützt. Die Kamera hat einen Typ namens Robbie Ryan gemacht. Ich habe ehrlich gesagt erst einen Film gesehen, den er in der Kamera gemacht hat. Das war Marriage Story aus dem 2019. Ein Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver, wo sie ein Ehepaar spielen, das sich langsam auseinanderlebt. Aber eben sonst, wie gesagt, ist Poor Things das erste, was ich von ihm gesehen habe. Und ich muss sagen, er macht fantastisch gute Bütze. Passt perfekt zum Stil, wie der Film muss erzählt werden. Welt zwischendurch, so die Fischoptik, das ist dann, wenn, so wie, wenn man so durch ein Guckloch würde schauen würde, was so ein bisschen alles vergrößert und nebendran verzerrt sich das Bild so ein bisschen und verschwimmt fast so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch etwas darunter vorstellen könnt. Das ist so eine Optik, die nicht bei allen gleich gut ankommt. Ich muss sagen, wenn man es zu inflationär braucht, dann kann es auch ein bisschen too much werden. Jetzt in diesem Film passt es extrem gut und ist ein sehr gut gewähltes Mittel und gekonnt eingesetzt. Genauso wie die Musik. Vielleicht hat es vorhin schon ein bisschen rausgehört aus dem Trailer-Ausschnitt. Vielleicht gehen wir gleich noch ganz kurz darauf ein.
This is Bella. Bella. This is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
Also es kommt einfach auch gut über, jetzt auch mit Ausschnitten aus dem Film, oder? Wenn man noch die eher so ein bisschen, sagen, simplere Musik im Hintergrund hat, aber auf eine skurrile Art und Weise passt sie eben auch zu dieser Geschichte, die Poor Things erzählt und ist darum auch eine Meisterleistung von mir aus gesehen. Von dem Herr, der den Namen Cherskin Fendricks hat, wo in der Filmbranche noch relativ jungfräulich unterwegs ist. Es war seine erste Filmmusik, die er gemacht hat. Und hat irgendwie schon begriffen, um was es geht. Ich bin gespannt, ob man ihn auch noch bei anderen Filmen einsetzt, auch bei anderen Regisseuren, wo er kann beweisen kann, dass er wirklich ein Gespür hat, was für Musik das es braucht, für die Geschichte zu erzählen, die sich da auf der Leinwand abspielt. Hier ist ihm auf jeden Fall wirklich Meisterleistung gelungen. Also, da hat es keinen anderen Filmscore gegeben, der besser gepasst hat. Also, es ist wirklich, der unterstreicht das Ganze. Und genau das muss ja auch Filmmusik auch erreichen. Ihr hört es schon raus. Für mich stimmt in diesem Film fast alles. Wenn ich das in einer Bewertung ausdrücken müsste, dann bekäme Poor Things von mir von 5 Sternen 4,5 über. Warum nur 4,5? Wo gibt es den Halbpunktabzug? Ja, wenn man einen Schönheitsfleck an diesem Film suchen oder wenn ich einen Schönheitsfleck habe in diesem Film, dann ist es der Umstand, dass Poor Things, der ist wirklich von A bis Z einfach so reingeflutscht. Also ich bin im Kinosaal gehockt, man muss noch erwähnen, da geht 2 Stunden 20 Minuten. Und ihr wisst vielleicht schon, wenn ihr vergangene Filmsünderfolgen gehört habt, dass ich eigentlich nicht so Fan bin von Filmen mit Überlängungen, vor allem wenn es keine Pause gibt in diesen Filmen. Irgendwie bin ich mittlerweile nicht mehr im Stand, 2,5 Stunden ruhig zu hocken. Da wird ich dann noch manchmal so ein bisschen unleidig. Bei Poor Things überhaupt kein Problem. Der ist mir von A bis Z wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, einfach so reingeflutscht. Hergehockt, genossen, zack, fertig, bumm, super. Das hat aber hingegen ein bisschen dazu geführt, dass ich nachdem, dass ich ihn gesehen habe, aus dem Kino bin rausgegangen und nicht mehr gross über den Film nachdenken musste. Das war wirklich ein Erlebnis, das im Moment stattgefunden hat. Ein wunderbares Erlebnis. Ich habe gelacht, ich habe Freude an diesen Bildern, an allem. Aber es war dann nicht, dass ich raus bin und der mich noch verfolgt hat. Jetzt zum Beispiel gestern Abend, dass ich noch umgekehrt habe an dem Film, bevor ich eingeschlafen bin. Heute Morgen, als ich aufgewacht bin, wieder an den Film gedacht, dass er mich den ganzen Tag verfolgt hat. Nein, das war ein 2,5-stündiges Kinoerlebnis und dort ist der Film auch weit geblieben. Und das ist eigentlich auch okay. Das darf ja auch mal so sein. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass das auch der am leichtesten verdauliche Film ist von Yorgos Lanthimos. Bei den anderen Filmen hätte ich so ein bisschen vorbehalten, die allen zu empfehlen, weil da muss man schon ein bisschen empfänglich sein dafür. Bei Poor Things würde ich sagen, alle, die gerne so ein bisschen skurrile Figuren, schwarzen Humor und handgemachte, schöne Inszenierungen haben, so wie man es halt sich auch von einem Theater gewöhnt ist, dann ist das definitiv ein Film für euch. Und an dieser Stelle höre ich auf, weil viel mehr möchte ich nicht verraten. Alles, was man zu viel weiss über diesen Film, macht das Erlebnis ein bisschen weniger spektakulär. Und darum würde ich sagen, wenn ihr irgendwie Gelegenheit habt, sei es jetzt noch ins Kino zu gehen oder dann spätestens, wenn der Film irgendwo in einem Streamingdienst auftaucht, schaut Poor Things unbedingt. Definitiv schon jetzt eines der grossen Highlights aus diesem Jahr, obwohl er ja streng gesehen schon im letzten Jahr ist rausgekommen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist schön. Das Mal war es nicht so gewesen, wie bei vergangenen Filmerlebnissen, wo ich so hohe Erwartungen hatte, die Filme es nicht erfüllen konnte und ich eher enttäuscht war bei Poor Things. hey, alle Erwartungen können erfüllt werden und definitiv ein Film, wo auch noch etwas länger darüber geredet wird und vor allem umso wichtiger, ein Film, der es definitiv verdient hat, dass er bei einer gewissen Preisverleihung in ein paar Wochen auch noch ein Wörtchen mitzureden hat.
And the Oscar goes to...
Am 10. März ist es wieder soweit, die Oscars werden verliehen, wie man das kennt im Dolby Theater in Los Angeles. Und die Oscar-Nominationen, die sind genau dann bekannt gegeben worden, als ich gerade in einem Hotelzimmer in Bangkok gehockt. Da habe ich das ein bisschen durch die sozialen Medien durchgescrollt und bin dann bleiben hängen. Bei diesen Nominationen habe ich gemerkt, oh ja, okay, ist es jetzt so weiter? Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und im Zuge dessen ist mir dann vor allem eine Diskussion aufgefallen, die ja durch die Social-Media-Welt ist gegangen im Zusammenhang mit dieser Nomination. Und das könnte man schon fast als Barbie-Gate bezeichnen. Was steckt dahinter? Der Grund ist, dass Barbie aus der Sicht von ganz vielen Leute, die sich in den sozialen Medien umtreiben, ein bisschen zu fest vernachlässigt wurde bei den Oscar-Nominationen. Sprich, Margot Robbie ist nicht als beste Hauptdarstellerin nominiert und Greta Gerwig nicht als beste Regisseurin. Und ja, diese Diskussion habe ich so wieder ein bisschen mit Unverständnis mitverfolgt. Ihr wisst ja, dass ich nicht der grösste Barbie-Fan bin. Ja, letztes Jahr kurz ein bisschen angerissen, das war ein bisschen enttäuscht, weil man eigentlich mehr erhofft hatte, schon nur bei den ganzen Ankündigungen, was geht, wie revolutionär und bahnbrechend, dass die Geschichte jetzt ist, die der Film erzählt und wie emanzipiert und weiss ich was, ist mir dann eben doch ein bisschen zu plump gewesen und hat mir ein bisschen zu wenig hergegeben. Und darum könnt ihr ja schon vermuten, dass ich jetzt nicht unbedingt der gleichen Meinung bin, wahrscheinlich, dass Margot Robbie nicht als beste Hauptdarstellerin ist nominiert worden. Ihr wisst auch, unbestritten, Margot Robbie ist eine der tollsten Schauspielerinnen, die aktuell zu Hollywood unterwegs ist. Aber Barbie, sie macht es ja souverän. Aber ist es wirklich eine Nomination wert an den Oscars, wenn man es so vergleicht mit den anderen Namen, die da auftauchen auf dieser Liste? Ich würde eben sagen, nein, weil Margot Robbie hat schon andere Sachen abgeliefert, die es den Film mehr verdient hat, eben auf dieser Liste zu landen. Ist sie denn auch so übrigens auch schon mal? Also darum, ihr werdet es dann wahrscheinlich merken, wenn wir die Liste noch schnell durchgehen, wer da alles unter den Nominierten dabei ist. Aber darum, es sind 5 Nominierte und ja, eben, von mir aus gesehen, gehört sie dort nicht unbedingt dazu und darum kann ich den ganzen Aufschrei auch nicht ganz verstehen. Was die Regie-Oscars angeht, wo Greta Gerwig ist übergangen worden, ja, okay, da kann man von mir aus gesehen darüber streiten, wahrscheinlich wäre es nicht falsch gewesen, sie zu nominieren, aber es ist jetzt gleich nicht unbedingt der Weltuntergang, dass man sie auch nicht nominiert hat, aus meiner Sicht. Ohne jetzt da wieder ein Fass aufzutun, damit man kontrovers darüber diskutieren kann, möchte ich einfach kurz Greta Gerwig selber zitieren. Sie hat ja jetzt in den letzten Wochen nichts dergleichen da. Der Einzige, der sich geäussert hat, ist Ryan Gosling, der als bester Nebendarsteller nominiert ist für Barbie. Und das ist ja schon mal ein Skandal an sich gewesen, weil er ja als Mann für einen Film nominiert wird, wo sich ja angeblich um die Emanzipation von Frau soll drehen. Und dann wird ausgerechnet der Typ nominiert für einen Oscar. Und die beiden Hauptinitiatorinnen, die den Film überhaupt möglich gemacht haben, sprich Margot Robbie und Greta Gerwig, nicht. Hat er eben das Gefühl gehabt, ja, ohne die beiden wäre der Film gar nicht zustande gekommen. Und so weiter und so fort. Aber eben, wie gesagt, mittlerweile hat Greta Gerwig selber Stellung genommen zu dieser ganzen Geschichte. Und ich möchte eigentlich nur das sagen und dann ist die Diskussion für mich eigentlich auch abgeschlossen. Also, sie hat gesagt, und da zitiere ich jetzt den Artikel vom Hollywood Reporter, natürlich hätte ich mir es gewünscht für Margot, aber ich bin nur glücklich, dass wir alle zusammen dort sind. Die Mutter von einer Kollegin hat zu mir gesagt, ich kann es nicht glauben, dass du nicht nominiert bist. Und er hat sie gesagt, also Greta Gerwig, aber ich bin doch nominiert. Ich habe ja eine Oscar-Nomination. Und dann hat die Mutter von der Kollegin gesagt, oh, das ist ja wunderbar für dich. Und dann hat sie gesagt, Greta, ich weiss. Und das ist, glaube ich, genug gesagt. Weil Greta Gerwig, so wie Margot Robbie auch, sie ja nominiert für einen Oscar. Barbie ist ja im Rennen dabei um den besten Film, wo ja Margot Robbie als Produzentin ebenfalls nominiert ist. Und Greta Gerwig ist ja nominiert zusammen mit ihrem Mann für das beste adaptierte Drehbuch. Und ich glaube, auf das hat sie hier wollen anspielen. Auf mich wirkt es jetzt so ein bisschen, als ob sie würde sagen, hey, nehmt es mal ein bisschen easy. Man muss ja nicht immer aus allem so eine riesige Sache machen. Was sie von mir aus gesehen auch ein bisschen recht hat. Aber item, wie gesagt, ich will jetzt da nicht mehr gross drauf eingehen. Sei genug gesagt zu dieser Thematik. Ich möchte jetzt lieber noch schnell ein bisschen darauf eingehen, was da eigentlich sonst noch so alles rum ist für die Oscars. Wer da auf ein gutes Männchen darf hoffen. Unter den besten Filmen haben wir, sag jetzt mal, die ernstzunehmende Konkurrenz von Barbie, die ja nominiert ist, wo ich aber das Gefühl habe, wird wahrscheinlich am Schluss nicht durchkommen. Aber item, da hat mir der viel gelobt französische Film Anatomie d'une Chute mit der Sandra Hüller in Hauptrolle, wo ja eben bei Kritikerin und Kritiker und auch schon bei den anderen Verleihungen, die es gegeben hat vor den Oscars, die auch schon für Furore gesorgt hat. Das könnte natürlich ein ernstzunehmender Anwärter sein für einen Oscar. Genauso wie Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Der ist ja schon rein von Thematik so typischer Oscar-Kandidat. Es geht ja um die um den Osage-Stamm zu Amerika, wo anfangs 1900 reich worden ist durch Öl, der auf ihrem Land gefunden worden ist. Und er sind ja die Weissen gekommen, haben so unsere Jacht ausgenutzt und zum Teil sogar umgebracht. Das ist natürlich perfektes Oscar-Material. Darum sehr möglich, dass Killers of the Flower Moon Oscar bekommt. Weniger Chancen würde ich jetzt Maestro einrechnen. Das ist der Film von Bradley Cooper über das Musical Mastermind Leonard Bernstein. Der ist ja nicht unbedingt so gut angekommen bei den Kritikerinnen und Kritikern. Darum würde ich eher sagen, Maestro ist jetzt hier auch nicht eine grosse Konkurrenz. Hingegen Oppenheimer könnte noch ein Wörtchen mitzureden haben. Der Film von Christopher Nolan über Erfinder von Atombomben, der ja bei den Golden Globes und jetzt eben auch bei den BAFTAs, bei den britischen Film Awards, relativ gut unterwegs war und darum sicher auch bei den Oscars das wörtlich mitreden kann. Da haben wir noch so zwei, drei andere, die rumschwirren, aber ich gehe mit Poor Things. Ihr habt es vorhin gehört, ich war recht begeistert von diesem Film. Der Film hat das Venedig an dem Filmfestspiel gewonnen, hat bei den Golden Globes auch in der Kategorie, wo er nominiert ist, gewonnen. Und darum gehe ich mal davon aus, dass Poor Things auch den Oscar gewinnt für den besten Film. Das wäre einerseits dem Film, den ich es möchte gönnen, und andererseits auch der Film, wo ich davon ausgehe, dass er den Oscar gewinnt. Bei anderen Nominationen stimmen die beiden nicht ganz überein. Der, den ich mir wünsche, und der, den ich das Gefühl habe, dass er gewinnt. Aber ja, dazu später. Beste Regisseur bzw. beste Regisseurin, wo ja eben der Nicht-Nominierung von Greta Gerwig zu reden gegeben hat. Wer ist denn aber dafür nominiert? Wir hatten da einerseits der Yorgos Lanthimos für Poor Things, definitiv eine berechtigte Wahl. Dann der Christopher Nolan für Oppenheimer, das hätte man annehmen können, genauso wie der Martin Scorsese für Killers of the Flower Moon. Der hat jetzt unter anderem zum Beispiel der Berlinale hat den Ehrenbär bekommen für sein Lebenswerk. Ja, sie sind natürlich so die logischen Kandidaten, sage ich jetzt mal. Wenn ich aber so als heimliche Favoritin würde sehen, wo wahrscheinlich auch sein könnte, dass sie den Oscar gewinnt, ist Justine Trier, die Anatomie d'une Chute inszeniert hat. Da bin ich mir fast sicher, dass das so eine Überraschung könnte werden von der Oscar-Verleihung, dass eben die, all die gesessenen Herren wie Martin Scorsese, Christopher Nolan und oder Yorgos Lanthimos kann man mittlerweile, glaube ich, auch zu den eingesessenen Hollywood-Grössen zählen, wenn auch im Independent-Bereich, aber gleich. Darum würde ich sagen, beim Regie-Oscar gibt es wahrscheinlich die Überraschung und Justine Trier gewinnt den. Das möchte ich ihr auch gönnen und darum stimmt hier mein Wunsch und meine Vermutung auch noch einmal überein. Das ändert sich jetzt in der Kategorie «Beste Hauptdarsteller». Da sind auch wieder fünf nominiert, von mir aus gesehen drei, die das Rennen könnten machen. Einerseits der Bradley Cooper für Maestro, er hat ja den Leonard Bernstein gespielt in diesem Film. Da habe ich das Gefühl, das könnte natürlich sein, weil so bei Biopics, wie man denen sagt, also diesen Verfilmungen von Leben von realen Personen, die sie ja immer sehr gerne gesehen für Oscars. Sie denken da zum Beispiel an Jamie Foxx, der den Oscar gewonnen hat für seine Darstellung von Ray Charles, oder der Joaquin Phoenix, der den Oscar gewonnen hat für seine Darstellung als Johnny Cash. Und darum könnte Bradley Cooper als Maestro da auch noch je nachdem ein Wörtchen mitreden zu haben. Ich glaube es zwar nicht, dass er das Rennen macht. Ich habe das Gefühl, es wird sich entscheiden zwischen Cillian Murphy für Oppenheimer oder Paul Giamatti für The Holdovers. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen Überraschung. Holdovers hatte ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Spielt, soviel ich weiß, in einem Internat. Ich habe den Film eben leider auch noch nicht gesehen. Aber der ist auch sehr gut angekommen bei den Kritikerinnen und Kritikern. Unter anderem eben auch wegen der Darstellung von Paul Giamatti. Und viele sind der Ansicht, dass es jetzt auch mal Zeit wäre, den auszuzeichnen. Und da haben wir jetzt natürlich so ein bisschen den Kampf zwischen diesen beiden. Weil der Cillian Murphy ist ja so eine ähnliche Diskussion. Dass er ja schon länger unterwegs ist im Filmbusiness, schon etliche Mal wunderbare Leistungen gezeigt hat, aber immer noch nicht ist ausgezeichnet worden mit einem Oscar. Und darum möchte ich es eigentlich persönlich am Cillian Murphy sehr fest gönnen, wenn er nicht gewinnt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass hier die Überraschung passiert und Paul Giamatti ausgezeichnet wird. Einfach so für mal wieder so ein Zeichen zu setzen. Aber das ist meine Vermutung. Mal schauen, wie das ausgeht an dem 10. März. Dann haben wir Schauspielerinnen, also Hauptdarstellerinnen, die nominiert sind für einen Oscar. Dann hätten wir natürlich Sandra Hüller, Anatomie d'une Chute. Ich habe das Gefühl, dass das Rennen zwei andere Damen untereinander ausmachen. Das wären Lily Gladstone, Kills of the Flower Moon. Sie spielt ja die Frau von Leonardo DiCaprio, die ja ein Mitglied ist von dem Stamm von der Osage. Und Emma Stone natürlich für Poor Things. Da haben wir jetzt auch wieder so eine Diskussion. Wer von diesen beiden macht das Rennen? Ich habe mir rein aufgrund so ein bisschen von der Thematik, amerikanische Ureinwohner etc. Lily Gladstone ist die erste, die dort Wurzel hat, die für einen Oscar nominiert ist. Und darum könnte es gut sein, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass sie das Rennen macht. Ich möchte es der Emma Stone persönlich ein bisschen mehr gönnen, weil ich das Gefühl habe, sie hat jetzt noch schauspielerisch noch ein bisschen mehr überzeugt, auch mehr persönlich als Lily Gladstone. Aber ich möchte es natürlich beide nicht gönnen. Also, ich gehe aber davon aus, dass Lily Gladstone hier Emma Stone hinter sich lässt. Einfach rein so, auch schon nur wegen der Wirkung, die das würde haben, wenn sie einen Oscar gewinnt. Dann haben wir Schauspieler, Nebendarsteller, die nominiert sind. Da haben wir drei ganz interessante Namen, die da auftauchen. Einerseits Robert De Niro für Killers of the Flower Moon. Wo ich aber das Gefühl habe, ja, das ist jetzt im Vergleich zu den anderen, die dann auf dieser Liste auftauchen, ist er es wahrscheinlich nicht, was zu Rennen macht. Nein, mit Robert Downey Jr. für Oppenheimer ist ja vielfach gelobt worden, dass er nach der ganzen Marvel-Geschichte, wo er ja der Iron Man gespielt hat, jetzt wieder mal eine Rolle spielt, die abseits ist von diesen ganzen Comic-Klamauk-Sachen und auch abgeliefert hat und gezeigt hat, dass er das eben auch noch kann. Und darum könnte ich mir gut vorstellen, dass er gewinnt. Nein, wie schon erwähnt, haben wir Ryan Gosling für Barbie, wo könnte ausgezeichnet werden. Und da haben wir noch einen vierten Namen, der auftaucht, Mark Ruffalo von Poor Things, den ich vorher auch gelobt habe, den ich aber auch eher nicht glaube, dass er am Schluss gewinnt. Darum habe ich das Gefühl, das Rennen machen der Ryan Gosling und der Robert Downey Jr. untereinander aus. Ob schon nichts, Ryan Gosling sehr möchte ich gönnen, wenn er für Barbie den Oscar gewinnt, gehe ich davon aus, dass der Robert Downey Jr. hier für Oppenheimer das Rennen macht. Dann haben wir beste Nebendarstellerinnen. Da sind für mich zwei Namen, wo ich das Gefühl habe, die machen es untereinander aus. Wieder jemand, der für Barbies Rennen einsteigt, America Ferrera. Die hat eine Nebenrolle in diesem Film, wo ich muss sagen, hat mich jetzt auch nicht so vom Stuhl gehauen. Und darum habe ich das Gefühl, dass die andere Frau, die da auf dieser Liste ins Auge sticht, Emily Blunt für Oppenheimer. Ich habe das Gefühl, sie macht das Rennen. Sie kommt zwar zeitlich nicht so wahnsinnig viel vor in diesem Film, aber wenn sie auf der Bildfläche auftaucht, dann liefert sie einfach ab und reißt den ganzen Film an sich. Und schon nur das, in so kurzer Zeit so überzeugend aufzutreten, ich habe das Gefühl, Emily Blunt macht das Rennen. Ich möchte ihr so gönnen und das stimmt einmal mehr meine Wünsche und Prognosen über ein und mal schauen, ob es dann auch so wird. Dann haben wir ja noch weitere Kategorien wie das beste adaptierte Drehbuch, das beste originale Drehbuch, die beste Kamera und so weiter und so fort. Da habe ich meine Prognose für mich schon abgegeben. Ich finde jetzt aber, haben wir es langsam ein bisschen durch, damit Kategorien appellieren und was ich für Prognosen würde stellen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so interessant zum Zuhören. Darum lassen wir das sein und lösen dann das Ganze im Detail auf, wenn dann die Oscars verliehen worden sind nach dem 10. März. Vielleicht auch noch zum Abschließen noch schnell so ein bisschen die Top 5 am meisten Nominierten. Haben wir mit 13 Nominationen Oppenheimer auf dem ersten Platz, auf dem zweiten Platz mit 11 Nominationen Poor Things, auf dem dritten Platz Killers of the Flower Moon mit 10 Nominationen und dann kommt schon Barbie auf dem vierten Platz mit 8 Nominationen, also definitiv gleichwohl sehr berücksichtigt worden bei diesen Oscars, auch wenn vielleicht jetzt eben die beste Hauptdarstellerin und die beste Regisseurin ausgeblieben sind. Und auf Platz 5 haben wir Maestro mit 7 Nominationen, was ja eigentlich noch erstaunlich ist, wenn man bedenkt, wie bescheiden der Film bei Kritik ist angekommen. So, das wären so die wichtigsten Informationen zu den Oscars 2024. Wie gesagt, Verleih findet am 10. März statt. Und ich kann mir es dann sicher nicht lassen, dort zu und noch etwas Kleines zu machen und ein zu schauen, ob das, was ich prophezeit habe, ist eingetroffen oder ob es dann doch noch die eine oder andere Überraschung gegeben hat in dem ganzen Zirkus. Man kann nicht über die Oscars reden, oder zumindest ich kann nicht über die Oscars reden, ohne das gute Himbeere noch zu erwähnen, die sogenannten Razzie Awards, der Anti-Oscar, der seit 1981 verliehen wird. Und der ist ja auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man ja vielfach den Razzie so vorwirft, dass sie vor allem Nominationen machen, die ein bisschen kontrovers diskutiert werden. Ich denke jetzt da letztes Jahr an Tom Hanks, der für Elvis nominiert ist worden. Sie stehen ein bisschen drauf, so gestandene Hollywood-Grössen, wenn sie mal so einen kleinen Abschiffer haben, einfach auf die Liste zu tun, für das Goldige Himbeere oder für das Goldige Himbeere zu nominieren. Und es ist natürlich auch in diesem Jahr nicht anders. Traditionellerweise sind Nominationen bekannt gegeben worden, einen Tag vor den Oscar-Nominationen. Und das Goldige Himbeere wird ja einen Abend vor den Oscars verliehen. Lohnt sich aber gleich da einen kurzen Blick drauf zu werfen auf die Liste, weil wir es dann gleich recht lustig finden. Wir haben da zwei Filme aus dem letzten Jahr, wo sehr viel nominiert wurden. Mit ganzen 7 Nominationen für das Goldige Himbeere haben wir die Expendables 4, wo ja extrem schlecht weggekommen ist. Der vierte Teil von der Action-Gurke, wo ja ursprünglich mal die Idee war, dass man die alten Action-Helden aus den 80er, 90er Jahren nochmal antraben, wie der Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren und wie sie alle heissen. Das hat sich jetzt scheinbar mit dem vierten Teil ein bisschen gewandelt. Da haben wir einfach noch den Jason Statham, der noch dabei ist, und Dolph Lundgren in einem ziemlich vernachlässigbaren Auftritt, würde ich jetzt mal behaupten, weil er vor allem als Comic Relief dient. Und rundum scharen sie irgendwelche neuen, möchte gern Action halt irgendwo, aber rein in der Filmgeschichte, im Action-Genre, null Bedeutung haben, wie Megan Fox, die zwar vielleicht in den Transformers-Filmen mal so ein bisschen Action gemacht hat, aber die würde man jetzt niemals so als Action-Ikone bezeichnen, genauso wie die 50 Cent, wo man sich auch fragt, was macht er in diesem Film, aber item eben, da ist sich schon genug darüber ausgelassen, auf jeden Fall 7 Nominationen für Expendables 4, was mich jetzt nicht unbedingt erstaunt, dass der Film beim Goldigen Himbeere so manchmal auftaucht. Und ein anderer Film, der ebenfalls recht schlecht ist aufgefasst worden, weil der das Vermächtnis von einem wunderbaren Horrorfilm aus den 70er Jahren in Dreck zieht, und das ist «The Exorcist, The Believer», wo ganze 6 Nominationen für das Goldige Himbeere bekommt. Und was ja auch so ein bisschen charakteristisch ist beim Goldigen Himbeere, die picken sich ja immer so ein bisschen einen Film raus, wo sie dann mit Auszeichnungen überhäufen, für einfach den so richtig in den Boden reinzustampfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit welchem Film passiert jetzt das in diesem Jahr? Ist es Expendables 4? Ist es Exorcist Believer? Ich würde behaupten, es ist ein anderer Film. Und zwar einer, der gleichermaßen extrem schlecht ist angekommen bei der ganzen Horrorfilm-Fan-Community. Und das ist Winnie the Pooh, Blood and Honey. Das ist letztes Jahr rausgekommen. Und zwar, der Grund ist, dass Das Buch Winnie the Pooh 1926 ist rausgekommen. Und in den USA gilt so eine Regel, dass nach 95 Jahren wie das Copyright aufgehoben wird. Das heisst, dass der Inhalt und die Figuren, die Teil sind von diesem Buch, wie zum Allgemeingut werden und alle die dürfen brauchen. Das heisst jetzt also, Winnie the Pooh, also da muss man noch sagen, dass nicht Disney-Versionen von diesen Figuren dürfen gebraucht werden, sondern eben die originalen Versionen, wie sie in diesem Buch waren. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich ein Angebot auf dem Silbertablett für alle, die schlechte Horrorfilme schreiben, Winnie the Pooh eben so einen Horrorfilm einzupacken. Und da hat es letztes Jahr tatsächlich einen Film gegeben, wo durch Christopher Robin nach Jahren wieder zurückkommt in den Wald, weil er seine alten Freunde Winnie the Pooh, Ferkel und wie sie alle heissen, wieder möchte besuchen. Die sind aber so verstört, dass er so lange weg war, dass sie sich zu meuchelnden, menschentötenden, fressenden Monstern entwickelt haben. Klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht noch nach einer interessanten Idee. Die Umsetzung soll aber furchtbar sein. Ich habe mir jetzt verklemmt, den Film zu schauen. Ich habe genug mitbekommen, dass es sich nicht lohnt, den zu schauen. Also falls ihr wirklich eine Meinung wollt zu diesem Film, dann empfehle ich mich wärmstens die Episode vom Trash-Taucher. Ja, die kennen ihn. Der war hier zu Gast im Oktober bei unserer ersten Halloween-Folge zu Phantasmare tatsächlich. Letztes Jahr eine Folge gemacht zu Winnie Pooh Blood and Honey. Könnt ihr nachhören, ich verlinke euch die Quellen noch verlinken in den Shownotes.
Quellen dazu findest du in den Shownotes.
Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass Winnie the Pooh Blood and Honey bei den Razzies, also bei Goldigen Himbeeren, abgestraft wird für das, was es losgetreten hat. Weil man darf auch nicht vergessen, dass dieses Jahr noch ein anderes Copyright aufgehoben wird. Und zwar das vom allerersten Mickey Mouse Film aus dem Jahr 1929. Steamboat Willie hat den Film geheissen. Dass das Copyright jetzt aufgehoben wird, bedeutet, dass die Version von Mickey Mouse, was noch eine ziemlich primitive, sage ich jetzt mal, Version war, also nicht die, die man jetzt kennt aus Disney und so, aber gleichwohl eben Mickey Mouse, die Figur dort aus dem Film, dürfen jetzt sozusagen alle missbrauchen, in Anführungszeichen, und da hat man nicht lange drauf müssen warten, bis schon der erste Trailer ist rausgekommen zu einem Horrorfilm, wo die Figur von Mickey Mouse aus dem Jahr 1929 eine Rolle spielt und uns noch für dieses Jahr ist angedroht worden im Kino.
I'll be right back. And he's dead.
What?
Like if he was in a horror movie, you'd never say, I'll be right back. Because then you don't.
Mickey's Mousetrap heisst das und sieht schrecklich aus. Also ja, nach dem Trailer ist noch in den Shownotes verlinkt, falls ihr euch noch selber müsst von dem überzeugen. Und eben schon nur der Umstand, dass jetzt langsam so die Rechte all diesen Figuren verschwinden, in Anführungszeichen, beziehungsweise die zum Allgemeingut werden. Könnte von mir aus gesehen Grund sein für die Jury von der Goldigen Himbeere, dass sie jetzt mal den Winnie the Pooh abstrafen, der ja jetzt gezeigt hat, wie man es nicht machen sollte, wenn die Rechte allgemeingut werden und wie ein Exempel statuieren, einfach schon nur für alles, was dann künftig noch kommen könnte. Darum gehe ich davon aus, dass Winnie the Pooh Blood and Honey bei den Razzie Awards dieses Jahr der Film wird, der am meisten abgestraft wird. Aber eben mehr wissen wir dann am Abend, bevor die Oscars verliehen werden. Das wäre dementsprechend der 9. März. Und ja, auch dort schauen wir dann vielleicht noch schnell ein bisschen drauf, wenn dann das Sammelpäckchen Oscars und Razzie Awards geschnürt ist. Dann können wir dort mal ein bisschen genauer herschauen, ob ich mit meiner Prognose richtig belege. Falls es noch interessiert, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dann noch wieder reinhört. Ja, und reinhören ist natürlich ein gutes Stichwort, weil das könnt ihr dieses Jahr hoffentlich auch wieder ganz häufig. Es sind ein paar Folgen aktuell in der Planung, wo ich mich sehr darauf freue, die in den nächsten Wochen, Monaten zu veröffentlichen. Im Moment arbeite ich dann eine Serienbesprechung, ähnlich wie ich das im Januar schon gemacht habe, zu Veronica Mars, und zwar zu einer von meinen Lieblingsserien aus den 2000er, eigentlich mehr eine Serie aus den 2000er, genau, Boston Legal, wo ich zuerst nicht ganz so sicher war, ob sich diese Serie eignet für eine Podcast-Folge, weil ähnlich wie schon Californication und Veronica Mars auch, gibt es gewisse Sachen an dieser Serie, die extrem schlecht alt wurden, gibt so Sexismus und so angeht, aber ich habe dann gefunden, hey, eben genau aus dem Grund sollte man da wieder mal ein bisschen genauer heranschauen und das mal so ein bisschen in Relation setzen, wie die Serie früher auf mich gewirkt hat und wie heute. Ja, vor ein paar Wochen habe ich mal wieder alles durchgeschaut und ich finde eigentlich schon, es ist wert, mal wieder darüber zu reden. Dann filmtechnisch gibt es in den nächsten Wochen auch ein paar Sachen, die anstehen. Einerseits haben wir das 40-Jahre-Jubiläum von Teenie-Komödie, Coming-of-Age-Komödie Breakfast Club, die 1984 rausgekommen ist. Und das möchte ich gerne zum Anlass nehmen, um mal so ein bisschen über die besten Coming-of-Age-Filme aus den 80er-Jahren zu reden. Natürlich Breakfast Club eingeschlossen, mit noch zwei, drei anderen dazu. Und da wird ja wieder Verstärkung haben in diesem Podcast von der Stimme, die ihr hier schon ein paar Mal gehört habt. Ich verrate jetzt noch nicht, wer das ist. Da könnt ihr gespannt sein drauf. Und er steht ja schon gleich Furiosa an, Spin-off zur Mad Max-Reihe von George Miller. Und das möchte ich gerne zum Anlass nehmen, für die ganze Mad Max-Reihe hier mal zu besprechen. Und auch da werde ich Verstärkung haben, wieder einmal aus Deutschland. Da könnt ihr euch ja schon vorstellen, wer das da aufgeboten wird. Da könnt ihr euch hoffentlich auch darauf freuen. Das wird hier in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann mal passieren. Und falls die Zeit noch überbrücken bis dorthin, kann ich euch jetzt schon ein kleines Zückerli für eure Ohren mit auf den Weg geben. Und zwar bin nicht nur ich zu Gast gewesen, wieder einmal bei Podcast-Kollegen aus dem höheren Norden, sondern ich habe im Telehorst wieder einmal dürfen antraben und mein Schwesterli mitnehmen, was mich ja per se sehr gefreut hat. Und es hat auch gepasst, weil das Thema war, wen mag Mutti lieber, Filme über Geschwister. Und das war natürlich die perfekte Gelegenheit, dass Lo und ich beim Max und beim Stuchli aus dem Neukästli plaudern und ein von unserer Vergangenheit erzählen, was wir als Geschwister so alles erlebt haben in unserer Vergangenheit.
Gibt es denn irgendetwas, was eine Leidenschaft, ein Hobby, jetzt mal außer Telehorst hören und Filme gucken, die ihr gemeinsam habt?
Also früher war es ja so, als wir klein waren, musste sie einfach alles tun, was ich wollte. Sie war immer mein Robin zu meinem Batman.
Wäre ich ein Junge geworden, hätten meine Eltern mich Robin getauft, also Robin, weil Bodo als vierjähriges Kind so Batman-Fan war, dass die dachten, geil, wenn es ein Junge wird, kriegt er einen Sidekick.
Oh Gott.
Und ich bin so froh.
Das hätte aus Bodo wahrscheinlich einen anderen Menschen gemacht.
Ich bin Bodo.
Wir haben zwar immer ähnliche Sachen gemacht, also Karate war mal so ein Ding, dann und gesungen und so, aber nie zusammen,
Mila
nie
Superstar.
Zusammen, immer so.
Früher hast du die Geschichte immer so erzählt, dass du gesagt hast, ja, und immer wenn ich was getan habe, musstest du es auch tun und dann warst du auch noch besser darin als ich. Und meine Version davon war so, ich wollte halt unbedingt irgendwas tun, was wir dann zusammen machen können, weil du mein großes Vorbild warst und ich unbedingt ein bisschen was haben wollte, was ich mit dir dann zusammen tun kann, weil ich dich so lieb habe. Und ich hatte das voll abgefuckt.
Und wie war die Erkenntnis, als du festgestellt hast, dass Bodo gar nicht so toll ist?
Die fehlt mir noch, die Erkenntnis. Aber gib mir noch mal 5 Jahre, vielleicht kommt's noch.
Also ganz amüsante Geschichte ist das gewesen. Wenn ich das jetzt lustig gemacht hat auf die Telehorst-Folge Nummer 77 ist es gewesen. Ich habe euch sie verlinkt hier in den Shownotes. Da könnt ihr die ganze Folge von Lo und mir, wo wir zu Gast waren beim Telehorst, ihr volle Gänze geniessen.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Und auf dem Kanal hier hören wir uns gleich wieder. Wie gesagt, 10. März, Oscar-Verleihung wird sicher Gelegenheit sein, wieder mal ein Lebenszeichen von mir zu geben. Für den Moment habe ich aber das Gefühl, dass ich genug geredet habe. Oder wie das Gewinner für den besten Film am Schluss vor letzten Oscar-Verleihung so schön gesagt hat.
We've said enough tonight. I just want to say that thank you so much to everyone. Have a great night, guys. Thank you so much.
Thank you. Everyone have a good night. Thank you for watching.
Okay, that's a wrap.